Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Vor ziemlich genau 10 Jahren hat es in Wien einen allgemein bemerkten Neustart gegeben in der Politik. Es war der Start in Richtung Rot-Grün in der Stadtpolitik. Vorher hat es schon die rot-grüne Regierung in Deutschland gegeben, auch in anderen Ländern Europas hat es solche Allianzen gegeben. Aber in Österreich hat man das als gewagtes Experiment angesehen. Rot-Grün ist auch in all den Jahren an der Macht geblieben in der Stadt. Es ist gelungen, den Ansturm des rechtsradikalen Populismus abzuwehren. Es ist gelungen, die Versuchungen in Richtung neoliberaler Privatisierungspolitik zu stoppen. Aber ein Trend ist nicht daraus geworden. Die Grünen sind in verschiedenen Bundesländern in der Regierung, im Bund in der Regierung, aber mit der ÖVP, nicht mit der SPÖ. Wir wollen darüber sprechen, was Rot-Grün war, was es vielleicht in Zukunft sein könnte. Wir befinden uns im großen Sitzungszimmer der Wiener Wochenzeitung Falter, wo all diese 10 Jahre heftig diskutiert wurde und man sich oft auch gerieben hat an Rot-Grün in der Stadtpolitik. Ich freue mich sehr, dass der Architekt dieser rot-grünen Politik in Wien gekommen ist, Bürgermeister Michael Häupl. Hallo.
Hallo.
Der Bürgermeister muss nicht vorgestellt werden hier, das wäre ein bisschen peinlich. Michael Häupl war bis vor 2 Jahren Bürgermeister in Wien. Ich lese in Wikipedia, der längste Bürgermeister, den es in der demokratischen Geschichte Wiens gegeben hat.
Wie viele Jahre war das? In der demokratischen Geschichte schon, in der Geschichte insgesamt der zweitlängste. Wäre ein gewisser Hörl, benannt nach der gleichnamigen Gasse da in Wien, der war über 30 Jahre, aber der ist vom Kaiser ernannt worden.
Das ist aber auch nicht ganz schlecht, der zweitlängste. Und Michael Häupl hat im letzten Herbst eine Krebsoperation durchgemacht, war mehrere Wochen schwer krank im Spital. Ein halbes Jahr später ist man da wieder voll auf Touren. Wie ist das?
Naja, die 3 Monate waren schon sehr anspruchsvoll im Krankenhaus. Und zwar aufgrund der Folgeerscheinung dieser Operation. Die Operation selber war sehr gut und ich habe auch keinerlei Probleme daraus gehabt, aber dann ist halt dazu gekommen, Abszess, Sepsis, also alles Mögliche. Aber dann wurde ich in einer Rehabilitation wieder sehr gut auf Vordermann gebracht und heute mit 20 Kilo weniger geht es mir besser als wahrscheinlich mit 50.
Michael Häupl ist Präsident des Wiener Innovationsfonds
Wissenschaft und Forschung.
Forschungsfonds. Und das ist bemerkenswert, denn schon in der Zeit, wie wir studiert haben, da haben wir ja alle durchaus nicht unähnlich demonstriert, protestiert, aber der Michael Häupl hat auch was Ernsthaftes studiert, nämlich Biologie. Und das kommt ihm jetzt zugute, denn mit Naturwissenschaften, nehme ich an, hat man relativ viel zu tun.
Ja, ganz verabschiedet habe ich mich von dem nie. Ich meine, natürlich bin ich dann hauptberuflich Politiker geworden, weil es ist ja rein zeitlich gesehen nicht machbar. Man kann nicht Wissenschaftler und Politiker gleichzeitig sein, das müsste 48 Stunden der Tag haben, geht nicht. Aber das Interesse habe ich immer noch gehabt, habe immer noch so Zeitschriften wie Scientific in America oder Nature oder so abonniert. Und das ist immerhin der Versuch, ein bisschen am Ball zu bleiben. Das heißt, ich bin froh, wenn ich heute verstehe, worüber meine Kollegen reden, was sie reden, weiß ich eh nicht mehr.
Wir hätten natürlich auch gern Maria Vassilakou hier gehabt, die als Spitzenkandidatin der Wiener Grünen und dann Vizebürgermeisterin Rot-Grün mit aufgebaut hat. Das hat nicht geklappt. Ich freue mich, dass Christoph Chorherr gekommen ist. Hallo.
Hallo.
Christoph Chorherr war mehr als 20 Jahre grüner Gemeinderat in Wien, mehrere Jahre Clubobmann, in der rot-grünen Koalition für die Grünen für Wohnbau und Stadtentwicklung zuständig. Er hat jetzt die Branche gewechselt und ist in einer Bio-Bäckerei, baut eine Bio-Bäckerei auf. Wie macht man das? Muss man da eine Zeit lang Bäckerlehrling sein?
Na, erstens braucht man die Sehnsucht, das ist das Wichtigste im Leben. Und ich habe immer eingebildet, der Geruch einer Bäckerei ist was Wunderbares. To be fair, sozusagen die wesentlichste Entscheidung war, dass ich den Heli Grager, der das wirklich gut kann, gefragt habe. Und wir machen das noch mit einer Anna Holzinger, einer Steuerberaterin. Wir sind die Eigentümer einer gemeinnützigen Bäckerei im zweiten Bezirk. Habe ich auch nicht geahnt, dass ein Stadtentwicklungsgebiet das bekommt. Und dort sind wir seit Dezember tätig.
Aber ein ziemlicher Branchenwechsel von der Gemeindepolitik.
Ein Hauch eines Branchenwechsels von der Politik, ja.
Ich begrüße sehr herzlich Falter-Redakteurin Eva Konzett, hallo. Und Falter-Chef-Reporterin Nina Horacek, hallo. Beide Damen haben in der Sache Stadtpolitik in Wien viel recherchiert und viele Artikel geschrieben. Michael Häupl, diese Entscheidung damals vor 10 Jahren für Rot-Grün war ja nicht unumstritten, auch in der eigenen Partei. War das verbunden? Wie stark war das verbunden mit der Vorstellung, wir brauchen einen Neubeginn in Wien, wir müssen in Wien etwas ein bisschen anders machen als vorher?
Also mit zweiterem Ja, wir müssen etwas anders machen. Es war ja auch nicht so, dass die ÖVP überwältigend stark gewesen wäre, außerdem mit der ÖVP haben wir es ja schon probiert gehabt, nach der Wahlniederlage von 96. Das war nicht so schlecht, das ist gar keine Frage. Zum Beispiel der WWTF, also der Wissenschaftsfonds, ist eine Geburt dieser Koalition und das war wahrscheinlich eine der besseren Dinge, die wir da auch gemacht haben. Aber es ist mir eigentlich damals, 2010, das Gefühl einfach auch da gewesen, wir müssen jetzt was anderes machen. More of the same macht nicht wirklich einen Sinn, nachdem wir die absolute Mehrheit knapp verloren haben. Also probieren wir es einmal mit den Grünen. Das war natürlich damals in der Partei eine Diskussion, das ist auch in meiner Partei eine Diskussion, gar keine Frage. Eine Gott sei Dank nicht so lange, aber es hat durchaus auch Stimmen gegeben, die das nicht so besonders gutiert haben. Aber letztendlich ist die Entscheidung dann doch einstimmig ausgefallen, am Ende dieser Diskussion.
Christoph Kocher, was war für die Grünen eigentlich die entscheidende Motivation? Einmal zu zeigen, dass man regieren kann oder im Klima etwas zu tun oder die Abwehr des rechten Chauvinismus, des rechtsradikalen Ansturms, was hat da die größte Rolle gespielt? Dass die Grünen, für die das ja schon auch ein großer Schritt war, mit der Partei des Wiener Establishments, der SPÖ, zu koalieren?
Also ist, glaube ich, nicht verborgen geblieben, wir wollten damals wirklich, wirklich. Also nach Jahrzehnten Opposition immer erklären, wie es geht, gibt es eine grüne Lust, zu zeigen, was möglich ist. Und es gab niemanden, der das nicht wollte. Ich kann mich jetzt nicht an das Ergebnis erinnern, aber das war auch dann bei der Landesversammlung überwältigend. Und muss ich erinnern, wir haben ja die Wahl damals auch verloren. Ja, also das, und lustig, innerhalb sozusagen weniger Tage war weg die Wahl verloren, sondern hat man nur darauf geschaut, gelingt es, diese Koalition zu schmieden. Wir haben versucht, alle Kontakte zu Sozialdemokratinnen aufzubauen, wo wir gehofft haben, dass sie den Bürgermeister unterstützen. Sehr viele, wenn wir uns erinnern, sehr viele sogenannte journalistische Insider haben gesagt, nein, das wird ja nie was, das ist schon längst alles ausgemacht. Ja. Also ein selbstzufriedener Journalismus, der immer glaubt, alles besser zu wissen.
Und da gibt es ganz eine historische Leistung. In der Falter-Redaktion gibt es solche überhaupt nicht.
Ausnahme bestätigen die Regel. Und das war wirklich, glaube ich, eine große, entscheidende Weichenstellung für Wien und für Österreich, das einmal zu versuchen. Und jetzt sind wir im 10. Jahr. Und als Bäcker wünsche ich mir was, dass es in die nächsten 5 Jahre geht.
Nina Horacek, wie überraschend war das damals, dass es diesen Schwenk gegeben hat?
Ich würde sagen, nicht wahnsinnig überraschend. Also als klar war, es gibt eine Mehrheit, was eigentlich vor der Wahl rechts klar war, war das jetzt auch recht klar, es wird in die Richtung gehen. Es war nicht sagen, da der erste Kontakt, sondern als ich mich richtig erinnere, war das schon 2001, da hat die SPÖ die Absolute gewonnen wieder in der Stadt, damals auch im Kampf gegen den Außenfeind schwarz-blaue Bundesregierung. Und da hat die SPÖ trotz der Absoluten gesagt, sie machen Projekte mit den Grünen. Da gab es ja diese 23, glaube ich, am Anfang in der ersten Periode rot-grünen Projekte. Da gab es das Biomassekraftwerk, fällt mir jetzt ein. Das
Citybikes.
Das größte Europas war. Dann die ziemlich gefloppten Citybikes, wo es dann irgendwie zwar ein problematisches Projekt.
Das zweite hat wunderbar funktioniert. Das erste hat nicht funktioniert.
Ja, das zweite
bis heute funktioniert.
Also da gab es natürlich eine Annäherung und da hat man sich auch kennengelernt. Also nicht so, dass jetzt zwei fremde Parteien sich auseinander nach dem Wahltag das erste Mal trafen, sondern da gab es ja ganz enge Verbindungen. Ich glaube auch, dass ein großer Grund war, dass der damalige Bürgermeister Michael Häupl und die damalige Gründerchefin Maria Vassilakko auch miteinander sehr gut konnten. Die konnten sich was ausmachen und das hat auch gehalten. Also ich glaube, da gab es auch schon vorher vertrauensbildende Maßnahmen zwischen den beiden Parteien.
Eva Konzert, ist Wien in den 10 Jahren wirklich, sagen wir, solidarischer, ökologischer geworden als andere Städte in Europa, die vielleicht nicht von rot-grünen Koalitionen geführt werden?
Die einschlägigen Indikatoren sprechen zumindest für sich. Wir wissen alle zum x-ten Mal Wien, lebenswerteste Stadt Europas, lebenswerteste Stadt der Welt. Es gibt einen Parameter, den ich ganz interessant finde, weil er eben nicht zusammengestellt wird, sondern weil er quasi natürlich passiert. Das ist der Kongresstourismus, der jetzt durch Corona sehr eingeschränkt geworden ist. Aber der Kongresstourismus kommt nach Wien deshalb, weil der Flughafen sehr nah ist, weil der öffentliche Verkehr so gut ausgebaut ist, weil es keine Sicherheitsbedenken gibt, egal wo man sich in der Stadt aufhält. Und vor allem, und das ist interessant, weil das Begleitprogramm für die Kongressteilnehmer entsprechend ist, also kulturelle Veranstaltungen etc. Und wenn wir uns überlegen, wo Wien vor 10 Jahren stand, da gab es noch ein BZÖ im Gemeinderat, da war der Herr Gudenus-Klubobmann der Freiheitlichen in der Stadt, da gab es noch kein Leck im Stadthallenbad, da gab es noch keine Maria-Hilfer-Straße, die autofrei war, da gab es nicht die Stadtentwicklungsgebiete, Nordbahnhof, S-Bahn, Wiener Hauptbahnhof, alle diese Dinge. Da hat die Presse noch gesagt, dass die Wiener jetzt ein Versuchskaninchen sein werden für rot-grüne Fantasien in Bezug auf Kinderbetreuung, institutionalisierte etc. Da sieht man, dass unglaublich viel passiert ist in diesen 10 Jahren, was wir schon wieder vergessen haben, weil man ja immer dazu tendiert, das im Kopf zu behalten, was gerade rezent passiert ist. Aber was Rot-Grün jetzt in Zukunft machen muss, meiner Meinung nach, ist jetzt wieder sich da an die Spitze zu stellen. Also man war vor 10 Jahren wirklich ein bisschen Avantgarde, sage ich mal. Man hat aufhorchen lassen in Europa mit den eigenen Projekten. Und das tun im Moment aber andere. Wenn man jetzt auch schaut im Bereich vom Verkehr nach Paris zum Beispiel, wo viel größer gedachte Konzepte mittlerweile am Start sind.
Michael Häupl, ist der Wiener, langjährige Wiener SPÖ-Chef grüner geworden durch diese Erfahrung? Sowohl die Erfahrung hier als auch die politischen Entwicklungen, die es in den letzten 10 Jahren gegeben hat.
Naja, ich habe selbst ja nicht so ein Problem gehabt, weil für mich Fragen der Stadtökologie mich vorher schon begleitet haben, bevor ich da hauptberuflich in die Politik gegangen bin. Und das habe ich ja nachher nicht so sehr verlassen. Aber es ist ja immer darum gegangen, und um das geht es in der Kommunalpolitik ja grundsätzlich. Du brauchst natürlich schon eine Vision und eine Philosophie, aber du brauchst vor allem konkrete Umsetzungsschritte. Und da war beispielsweise die Frage des 365-Euro Jahresvorscheins ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe das immer für ein rot-grünes Projekt auch gehalten und habe mich auch nicht beteiligt an diesem Vaterschaftsprozess, den man da gelegentlich geführt hat. Darum, das ist ein Unsinn. Es hat den Leuten in Wien, den Besuchern und den Bewohnern natürlich auch sehr viel geholfen. Und das hat schon auch dazu beigetragen, dass beispielsweise so in der Amtszeit, die ich als Bürgermeister zu verantworten habe, sich im Model Split der Stadt Wien es total umgekehrt hat. Da waren vorher 40% Individualverkehr und 20% jetzt Faustgröße. 20% öffentlicher Verkehr waren es am Ende meiner Amtszeit, dann 40% öffentlicher Verkehr und 20% Individualverkehr. Der Fahrradverkehr hat sich ein bisschen gesteigert, aber war natürlich im Verhältnis zur Steigerung der Bevölkerungszahl ist er natürlich auch mitgewachsen. Das muss man sehen. Natürlich ist der Fahrradverkehr auch viel stärker geworden. Und da geht es natürlich jetzt darum, nächste Schritte zu setzen. Es geht ja nicht darum, dass man jedes einzelne Projekt jetzt da besonders gutiert. Aber ich habe zum Beispiel das Projekt Marie-Hilfer-Straße als Begegnungszone zu machen, von autofrei ist leider keine Rede. Aber das Miteinander entsprechend zu stärken, durch entsprechenden Umbau, das habe ich sehr unterstützt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Es hat viele in meiner Partei gegeben, die das gar nicht unterstützt haben. Wobei ich am köstlichsten finde, dass die damalige Vorsteherin zum Beispiel gesagt, auf die Frage gesagt hat, ob sie schon mal auf der Marie-Hilfer-Straße war, weil sie dagegen gewettert hat, hat gesagt, nein, und eigentlich geht mir das auch gar nichts an. Das habe ich für wirklich sehr großartig gefunden. Das stellt sich die Frage, warum es dann so negativ Stellung genommen hat.
Wer war das?
Wurscht, ja, wurscht. Es ist alles Geschichte. Das war ein, es war und ist jetzt ja noch viel mehr ein gutes Projekt. Und jetzt sagt das aber die Wirtschaftskammer, dass es super ist. Ich bin ja grundsätzlich zum Beispiel ein durchaus ein Befürworter einer Diskussion darüber, mit der Innenstadt als autoverdünnte Zone macht, weil ganz raus ist das, was ich bisher gehört habe, von den Ausnahmen auch da nicht der Fall. Aber das ist eine vernünftige Diskussion, so etwas zu machen, auch wenn der Teufel da im Detail liegt. Und das muss man sich halt dann anschauen, ob man das übers Knie brechen soll, oder ob wir halt im Herbst wollen sind, ist eine andere Frage. Und wie man bei einer solchen Diskussion als Partner miteinander umgeht, ist auch eine andere Frage. Aber vom Grundsatz her, Gott sei Dank sind die vorherigen Dinge nicht mehr meine Angelegenheit. Aber vom Grundsatz her halte ich das für eine vernünftige Diskussion.
Dass eine solche Diskussion, die eine große Diskussion ist in Wien um den ersten Bezirk, überhaupt geben muss, bestätigt das nicht das, was Eva Konzert sagt, dass also Wien nicht mehr wirklich da Vorhut ist? Also Paris hat da viel kraftvollere Perspektiven. Warum ist Wien da ein bisschen, was Visionen betrifft, für Stadtpolitik ins Hintertreffen geraten?
Also wenn man sich die Bilanz anschaut, und es steht uns ja nur oder mir nur zu, jetzt zurückzuschauen, und nach vorn müssen es andere schauen, dann ist Wien gar nicht im Hintertreffen. Also das, wenn man jetzt auf der Bundesebene das 1-2-3-Ticket sieht, dass man sehr viele deutsche Städte sieht, die das 365-Euro-Ticket übernehmen, was das bewirkt hat, da haben wir nicht nur in Wien Avogad, das ist ein europäischer Avogad. Ja. Ich will auch ein anderes Thema nehmen, das zu wenig gesehen wird. In Wien ist in der Zeit, in diesen 10 Jahren, um 200.000 Einwohner gewachsen, also ganz Linz um ganz Linz, damit man ein Gespür kriegt. Ja? Und da ist uns, glaube ich, etwas gelungen, das technisch klingt, aber wirklich revolutionär ist, die Widmungskategorie geförderter Wohnbau, dass eine Stadt, also dass die soziale Frage der Stadt die Wohnungsfrage ist und da wirklich hart auch in den Grundstücksmarkt einzugreifen, das war umstritten. Und selten so viele Interviews gegeben mit auch außereuropäischen Institutionen, die gesagt haben, da ist wirklich etwas gelungen. Ja. Wenn man sich die Wohnungspreise anschaut in München, in Paris, in London oder in Wien, dann weiß man, dass die soziale, um die Big Picture zu zeigen, also wenn ich nur zwei Begriffe hätte, um Rot-Grün in den letzten 10 Jahren zu beschreiben, würde ich sagen, die Verbindung der sozialen und der ökologischen Frage mit großer Vehemenz. Und da ist, glaube ich, gerade im Wohnungsbereich, im Stadtentwicklungsbereich sehr viel gelungen. Ich glaube, es ist nirgendwo, das wäre gewesen, ein Grüner, das jetzt sagt, ein Ex-Grüner, ja, wir haben so viele Wohnungen neu gebaut wie in kaum einer anderen Stadt, auch mit Konflikten. Und das hilft jetzt sehr stark, die Wohnungspreise überschaubar zu halten.
Ein großes Thema über all die Zeit war die Integrationspolitik. Und wir haben in Wien die Hälfte der Bevölkerung irgendwie mit Migrationshintergrund. Wir haben keinen einzigen Stadtrat, der aus einer Migrantenfamilie kommt. Vor kurzem haben wir diskutiert über Rassismus und Polizeigewalt. Und ich habe das erste Mal erfahren, es gibt ein Markus Omofuma-Denkmal in der Marie-Hilfer-Straße beim Museumsquartier. Dort steht es so winzig klein, dass mit Sicherheit niemand das erfährt.
Es war auch kein offizielles Denkmal. Da hat die Künstlerin den Steinblock hingestellt und er ist nicht abtransportiert worden, wenn ich mich richtig erinnere.
Das ist das Einzige, was ich noch verhindern konnte.
Und abtransport?
Dass es nicht abtransportiert wird, ja.
Also, aber es gab keine Genehmigung damals, oder? Jetzt einfach über Nacht stand der Stein dort.
Ich bin da nicht, ich bin kein Jurist.
Aber warum diese mangelnde Sichtbarkeit, vielleicht tut Wien sehr viel in der Integrationspolitik, mehr als, als der Bund, aber sichtbar ist das in keiner Weise. Warum tut sich, Nina, die SPÖ da so schwer? Tut sich die SPÖ besonders schwer oder will man das auch nicht aus irgendwelchen Opportunitätsgründen?
Ich würde sagen, SPÖ-interne Sicht kann der Bürgermeister besser erklären. Wien hat sich mal verändert. Was man sagen muss, ich glaube, das muss man ein bisschen trennen. Wenn man es zurückgeht aufs Jahr 2015, da hat Wien wirklich Kante gezeigt und da hat Wien klar gesagt, wir helfen Menschen, die vor Krieg flüchten. Und das waren damals auch Sie, Sie haben sich dahingestellt und haben gesagt, hier stehe ich und kann nicht anders. Und damals mit dem Kardinal gemeinsam, kann mich erinnern, auch sehr schöne Bilder in der Flüchtlingsunterkunft, wo sie Tischfußball gespielt haben, der Kardinal, der Bürgermeister und Flüchtlingskinder. Da hat Wien klar Position bezogen. Ich glaube, dass auch sehr viele die SPÖ dafür belohnt haben am Wahltag. Das hat, glaube ich, auch den Grünen dann ein bisschen wehgetan. Also sind Stimmen von den Grünen zur SPÖ gegangen. Wien hat auch 2015 sehr viel getan, hat Notquartiere errichtet, hat aber auch dann geschaut bei der Integration, dass da doch einiges passiert. Ich sehe das Problem Integration eigentlich längerfristig, das ist problematisch und so, das betrifft den Bildungsbereich, das betrifft die Schulen. Da hat man von den 80er Jahren aufwärts einfach Kinder nicht wirklich unterstützt bei der Integration. Die sogenannten Gastarbeiterkinder, da wurde lange Zeit eigentlich zu wenig gemacht. Auch wenn man die Bildungskarrieren anschaut, in Wien ist es immer noch so, dass wenn du arm bist, aus einer armen Familie kommst, dann vielleicht auch noch nicht Deutsch als Erstsprache hast, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass du nicht aufs Gymnasium kommst und weiter.
Aber ist da nicht wirklich Symbol, Michael Häupl? Fehlt es da nicht an den Symbolen? Also warum in einer Stadt, die Hälfte der Bevölkerung hat, kommt aus irgendwie migrantischem Hintergrund, kein einziger sozialdemokratischer Stadtrat ist eine Person, mit der sich die Leute wirklich identifizieren können, weil das einer von ihnen ist?
Also ich sehe schon alles das, was wir positiv in diesem Bereich geleistet haben und was man auch an politischen Signalen dazu gesetzt hat. Trotzdem ist und bleibt das für mich ein Wunderpunkt. Und zwar nicht wegen dem Symbolhaften, dass es keinen sozialdemokratischen Stadtrat gibt, der Migrationshintergrund hat. Darüber könnte man diskutieren. Der Vater von der Renate Brauner zum Beispiel ist ein DDR-Flüchtling. Also nicht ein klassischer Migrant, aber immerhin. Also das ist eigentlich nicht so sehr, steht bei mir nicht so sehr im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht eigentlich eher sehr viel mehr, dass der Konnex besteht zwischen sozialer Schwäche, Armut und Bildungsdefiziten. Benachteiligung auch in anderen Bereichen, wie wir jetzt gerade wieder gesehen haben, im Gesundheitsbereich beispielsweise, aber in anderen Bereichen. Da ist das wirkliche Problem. Wer in Wien beispielsweise keinen Schulabschluss oder keinen Lehrabschluss hat, hat am Arbeitsmarkt keine Chance. Überdurchschnittlich viel davon sind Migrationskinder dabei. Und das ist das, was mich sozusagen tatsächlich schmerzt, dass es da nicht so hundertprozentig, trotz Bemühen, trotz vieler Maßnahmen, die gesetzt wurden, und Gott, jetzige Bildungsstadtrat, Tjano Horski, ist ja da extrem eifrig und extrem bemüht und extrem problembewusst. Aber da ist uns wahrscheinlich zu wenig gelungen, muss man sagen, zu wenig wahrscheinlich. Gerade in diesem Bereich das aufzulösen. Sozial, also Armut und Bildungsdefizite und damit Aufstiegsdefizite.
Vielleicht, ja, Eva? Was ein Faktor, den man in diesem Zusammenhang nicht vergessen darf, dass der Zuzug ja nicht 2015 begonnen hat, sondern Wien gerade durch seine geografische Lage natürlich die EU-Osterweiterung voll gespürt hat, vor allem nachdem dann diese Fristen ausgesetzt war und die Arbeitnehmerfreizügigkeit für Rumänen und Polen und alle anderen Osteuropäer stattgefunden haben. Das kommt verzögert ab 2010 natürlich auch in die Stadt. Mich würde interessieren, auch Herr Bürgermeister, jetzt, wenn Sie sagen, die Kinder, die man nicht zurücklassen darf. Es gab gerade kürzlich diese große Diskussion um die Frage der Mehrsprachigkeit aufgeworfen von der Frau Ministerin Raab, die gemeint hat, Mehrsprachigkeit ist ein großes Problem. Sie haben ja einmal davon geträumt oder Sie haben gefordert, dass jedes Kind in Wien zwei Sprachen sprechen soll.
Ich halte das nach wie vor für super. Mehrsprachigkeit ist ein absolutes Asset. Jetzt für die Kinder und ihre individuelle Zukunft, Bildungszukunft natürlich, aber auch für die Stadt selbst. Ich meine, ich weiß nicht, wie die Frau Ministerin auf diese für mich ja sehr seltsam anmutende Idee kommt, dass das ein Problem ist. Mehrsprachigkeit ist gut, und deswegen habe ich auch immer versucht, Native-Speaker-Schulen in Wien auch zu forcieren. Also die Komenzki-Schule zum Beispiel ist ein gutes Beispiel letztendlich auch dafür. Mir war es recht gewesen, wenn es sowas auch in Ungarisch gibt. Das hat sich ganz gut angelassen, solange Demszky noch Bürgermeister war in Budapest, ist nachher dann schwierig geworden. Es gibt slowenische Schulen jetzt.
Aber warum haben wir keine türkisch-deutsche zum Beispiel? Warum haben wir keine serbisch-deutsche? Wir haben so viele Kinder.
Das ist eine gute Frage. Serbische Schulen, da sind wir, glaube ich, auch nahe dran, so etwas Ähnliches hinzukriegen wie jetzt die Komenzki-Schule für Serbisch. Bei den türkischen Schulen ist das eine sehr schwierige Geschichte, weil das die Türkei selbst nicht will. Die wollen ihre eigenen Schulen machen. Und das halte ich für weniger gut, muss ich ganz offen auch sagen. Weil ich will nicht den Einfluss türkischer Politik über türkische Schulen in der Stadt. Das halte ich nicht für so sehr gut.
Ja, aber da muss er Wien nicht um Genehmigung in Ankara fragen, sowas zu machen.
Na schon, aber nur gegen den Willen, Schulen zu machen, ist natürlich ein Unfug, weil wir haben die Komenzki-Schule, die tschechische Schule, selbstverständlich auch im Einvernehmen mit der Tschechoslowakei vorher und an der tschechischen Schule ist wieder auch slowakisch dort unterrichtet.
Aber wäre es nicht ganz, ganz wichtig, weil linguistisch gesehen es ja darum geht, dass man zwei Sprachen dann erlernt. Es reicht ja nicht, dass man zwei Umgangssprachen spricht, dann hat man quasi wie zwei amputierte Sprachen und keine richtig, sondern man müsste ja dann auch die jeweilige Muttersprache in der Schule lernen.
Also Umgangssprache ist ja keine amputierte Sprache, im Himmel. Aber wie dem auch immer sei, ja, ich will, dass das für möglichst viele Kinder in der Stadt, ich wollte es und ich will es eigentlich immer, für möglichst viele Kinder in der Stadt auch funktioniert, nicht nur für Elite. Ich meine, ich bin sehr für die International School, American School.
Ich sehe aber Frau da geht ja das Hausmeisterkind aus Favoriten meistens nicht hin.
Sag ich ja gerade, sag ich ja so eben. Ja. Nicht nur für die Elite, ich habe nichts gegen diese Schulen, aber es soll nicht nur für die Elite sein, sondern es soll auch möglich sein. Es gibt natürlich jetzt sehr viele Projekte im Regelschulunterricht, die auch auf diese Zweisprachigkeit hinauslaufen. Gar keine Frage.
Vielleicht sollten wir im Kindergarten schon anfangen. Also vielleicht ist das Problem mit der Integration ja auch ein Problem, dass man im Kindergarten eigentlich, weil es ja eigentlich die erste Institution ist,
ja,
die mit Deutsch konfrontiert ist.
Ja, das sollte man sich durchaus überlegen. Sollen wir sich durchaus überlegen und soll das mit frühkindlichen Pädagogen diskutieren, aber natürlich auch unter Einbeziehung moderner Erkenntnisse aus der Geist-Hirn-Forschung. Also so gesehen wäre das eine lohnende Diskussion. Ich glaube, sie wird, soweit ich das weiß, ich bin jetzt 2 Jahre weg, aber ich glaube, sie wird auch geführt, gerade vom Bildungsstadtrat.
Darf ich vielleicht,
bitte, Christoph Kreuer.
Man tendiert immer dazu, auch dieses Gespräch hier jetzt, die Integrationsfrage vor allem unter dem Defizitbereich zu sehen. Ich bin sehr viel auch jetzt noch in Schulen unterwegs, sozusagen als jetzt nicht mehr aktiver Politiker, da immer das sagen, da funktioniert schon auch wahnsinnig viel. Das Problem ist, dass die Dinge, die gut funktionieren, keine Geschichte sind. Und dass vor allem der Boulevard immer das zur Problematik war, war ja grotesk, das Interview mit der Ministerin, dass eine Krone-Redakteurin völlig richtige die Mehrsprache als Chance gesehen hat. Ich bin in ganz vielen Schulen, wo die unterschiedlichsten Deutsch plus Arabisch, Englisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Serbokratisch eine Selbstverständlichkeit ist. Und wir kriegen es in die Hirne nicht rein, auch in die Hirne einer Mehrheit nicht, dass zu Hause Ungarisch sprechen nicht ein Problem ist, sondern deswegen gleichzeitig gut Deutsch gesprochen wird. In überwiegenden Schulen ist das der Fall. Damit soll man nicht kleinreden, die vererbte Bildungsarmut und dass sozusagen das eine relevante Rolle spielt, aber nicht so tun, als hätte man da ein flächendenkendes Megaproblem. Ganz viel funktioniert und über das sind wir zu wenig mutig, das auch in den Vordergrund zu stellen.
Und das ist vielleicht genau der Widerspruch, in dem sich die Stadt befindet. Es ist eine Stadt mit einer multikulturellen Gesellschaft, aber keinem multikulturellen Gesicht in der Politik. Und das ist etwas, an dem die Politiker weiter arbeiten.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Müssen. Diese Skandale auf sozialdemokratischer Seite war das KH Nord, ein großes, modernes Spital, das in Wien gebaut wurde, wo es einen Untersuchungsausschuss gegeben hat, wo es die Beschuldigung gegeben hat, dass da Misswirtschaft beim Management war. Und die Politik hat gesagt, ihre Stadtregierung hat gesagt, das waren alles die Manager, die das falsch gemacht haben. Und nicht wir haben sich da nicht etwas zu leicht gemacht.
Das glaube ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mit einer Entscheidung konfrontiert wäre über die Frage des Bauzauns oder über die Auftragsvergabe von diesem Energetiker. Also, und das war ja das, was auch in der Öffentlichkeit immer als Hauptskandal gemacht wird. Heute wissen wir, dass es das modernste Spital nach dem AKH in Wien ist, dass es im Wesentlichen gut funktioniert. Schauen Sie, ich kann mich noch sehr gut erinnern, was ein wirkliches Problem gewesen ist, das war dieses Problem in den Großpflegeheimen der Stadt. Wir haben geantwortet darauf mit einem neuen Pflegekonzept für die Stadt, wo es nur mehr zwei Bettzimmer dann da drin gibt und einer völligen Dezentralisierung. Wir haben heute 10+1 Pflegeheim, das komplett umgesetzt. Und da kommt zu mir ein Personalvertreter und sagt, das Pflegekonzept in seiner Umsetzung ist gescheitert. Und ich schaue ihn verblüfft an und frage ihn, wieso? Sagt er, da ist ein Fensterladen runtergefallen bei dem Pflegeheim im zweiten Bezirk. Ne? Worauf ich, was mir ganz, ganz selten passiert, und das tut mir natürlich, hat es mir kurz drauf schon leid getan, aber da bin ich ausgezuckt. Weil das ist so ein typischer Wiener Blick, der scharfe Blick fürs Unwesentliche. Das Wichtige dabei ist, was ist letztendlich da umgesetzt worden? Der Pflegeskandal, den ich als einen wirklichen Skandal bezeichne, der hat uns auch sehr wehgetan. Aber wir haben richtige Antworten, nicht nur theoretisch, sondern auch in der Umsetzung dazu gefunden. Das KH Nord ist ein, wie auch der Untersuchungsausschuss ja letztendlich bewiesen hat, ist kein Skandal in dem Sinn. Da sind Fehler passiert, gar keine Frage. Vornehmlich also auch technische Fehler, Entscheidungsfehler. Der größte Fehler war wahrscheinlich, dass wir das nicht durchgesetzt haben, was das Finanzierungskonzept letztendlich dafür betrifft, sondern uns von den Juristen andere Richtung bewegen haben lassen, nämlich dass das EU-rechtswidrig sei, was wir da vorgeschlagen haben dazu. Aber wie dem auch immer sei, ja, es war kein politischer Skandal.
Aber es hat viel länger gedauert und es ist viel teurer geworden am Ende. Und
was werden dann Ihre Nachfolger sozusagen schreiben über das Brenner Basistunnel?
Werden wir sehen, aber...
Das kann ich nicht schon sagen, weil das dauert ungefähr dreimal so lange. Es ist ursprünglich
also alle Bauprojekte gewesen. Muss man bei allen großen
Nein, das muss man nicht, das muss man nicht. Weil zum Beispiel das Donauspital, oder ich weiß nicht, wie es jetzt heißt, die heißen jetzt alle Klinik, was weiß ich, Donaustadt wahrscheinlich oder so. Also für mich noch immer das Donauspital. Das hat überhaupt kein Theater gegeben. Das ist ordentlich abgewickelt worden. Warum? Weil es die Stadt Wien selber gemacht hat. Und die können das, wenn sie wollen.
Für die Grünen war Heumarkt der die große Hürde in den 10 Jahren. Also ein Projekt für ein Hochhaus, also wenn man irgendwie außerhalb von Europa unterwegs ist in den Städten, staunt man, dass das in Wien als Hochhaus läuft, was da geplant ist, ich weiß nicht, in Tokio, Peking oder sonst wo es eher bescheidene Geschichte angesehen wurde. Und das hat die Grünen fast also blockiert. Warum ist das so groß geworden, Eva Konze, das Thema?
Also ich bin ja da völlig, also ich lasse bei dem seit 50 Jahren zwischen dem Du, zwischen uns. Also ich bin ja da im Prinzip deiner Auffassung. Wer immer sich, jetzt lassen wir mal München außen vor, aber wer immer sich auch nur in Europa ein bisschen umschaut, in deutschen Städten, französischen Städten, italienischen Städten, englischen Städten. Ich meine, denen kommt ja das, was bei uns ein Hochhaus ist, vor als eine Hütte. Also ich habe die Diskussion nie so ganz verstanden. Einen Punkt allerdings schon. Das ist die Frage, wie gehen wir mit Investoren um? Und da muss man nicht jeden sofort nach dem Mund reden. Und man muss sich das sehr genau anschauen, wie wir jetzt das auch sehen. Das ist eine für mich viel interessantere Frage, als ob das jetzt 8 Meter höher oder niedriger ist.
Eber? Darf ich noch ganz kurz zum KH Nord? Ich meine, da gab es schon sehr, sehr große Kritik auch von Seiten des Rechnungshofes. Angefangen hat der KV damit als Tochter der Stadt Wien. Und ich glaube, beim KH Nord war das große Problem, dass sich etwas gezeigt hat, nämlich, dass man es nicht hinbringt. Das klingt jetzt so salopp, aber dass ich so ein großes Projekt muss ich als Stadtverwaltung hinbringen. Das muss ich ordentlich ausschreiben, da muss ich es abwickeln, da muss ich das eröffnen können. Das schafft Vertrauen gegenüber den Bewohnern der Stadt. Und ich glaube, das war auch das große Problem dann beim KH Nord schlussendlich, dass das immer das Symbol dafür war, dass es einfach von hinten und vorne dann
ja, das ist ja beim Heubarkt ähnlich. Ne? Das seit Jahren diskutieren wir und das ist irgendwie, es tut sich nichts. Ja? Jetzt möchte ich den Christoph Kohl fragen, ist das, weil eigentlich bei den Grünen doch die Tendenz so stark ist, es darf nichts groß sein, es darf nichts schnell sein, es muss alles möglichst bescheiden sein und man sich dadurch von doch einer Entwicklung und in vielen Bereichen rasch laufenden Entwicklung also da blockierend denkt und blockierend agiert.
Also ich will das durchaus aufgreifen, was der Herr Altbürgermeister gesagt hat. Ja. Was sich hier in vielen Kreisen, in vielen Teilen der Grünen auch manifestiert hat, am Heumarkt bekämpfen ist den Kapitalismus. Und wir waren vielleicht ein bisschen naiv zu sagen, wir haben eine stadtplanerische Frage zu klären und die Wiener Stadtplanungen am Ort entscheiden es nicht drüber, wem das gehört. Und bis heute sage ich, bin ein totaler Fan des Rechtsstaates. Und weil viele verlangt haben, ja, schaut euch den nur an und was der macht und so weiter. Also die Stadtplanung hat keine Benimm-dich-Abteilung, wo sie prüfen soll, ob uns wer zum Gesicht passt oder nicht, ob das ein guter
das
oder böser ist.
Das ist jetzt der Herr Theuner, der Entwickler, genau. Der Immobilienentwickler.
So, das war vielleicht naiv. Ich stehe nach wie vor dazu und kann mich erinnern an einen Telefonat mit einem sehr bekannten Kolumnisten. Als privat verlasse ich es jetzt weg. Der hat gesagt, das ist ja so schier. Der Zielke hätte das nie genehmigt. Habe ich mir erlaubt zu sagen, in einer Demokratie gibt es stadtplanerische Verfahren. Nämlich einen internationalen Architekturwettbewerb. Auf den haben wir großen Wert gelegt, dass der vor allem mit internationalen Experten besetzt war. Und der hat, ich war in der Jury, mich übrigens für ein anderes Projekt ausgesprochen, was kein Geheimnis ist, aber mit Mehrheit dieses Projekt votiert. Und in Stadtplanung heißt auch, eingesetzte Verfahren ernst nehmen. Wahrscheinlich wäre es aus heutiger Sicht politisch schlauer gewesen, irgendwo zu sagen, na, das ist schier, na, das wollen wir nicht, na, das kriegt keine Widmung. Aber ich bezweifle, dass diese Willkürgeschichte ist, was jetzt Häupl oder was Ilak oder Chorherr schön oder schier finden, dass das eigentlich ein Prozess sein sollte.
Es gibt auch die UNESCO-Frage.
Ja, die kommt noch dazu. Ja, die kommt aber.
Das heißt, ein Titel, den die UNESCO vergibt.
Ja, das würde jetzt wahnsinnig lang führen, das
zu tun,
wie wir sozusagen, ja. Ob das der Outstanding Value of Vienna, ja, dass der gefährdet ist. Also sagen wir so, wenn unter 45 Meter gebaut wird, ist der Outstanding Value gefährdet. Und wenn es 52 Meter ist, schon nicht mehr. Dagegen habe ich mich immer verwehrt. Die Frage ist immer in der Stadtplanung, ist ein Projekt, wenn es gebaut ist, macht das einen Ort besser oder macht einen Ort schlechter? Und das habe ich heute mit großer Leidenschaft. Bitte, man möge jetzt dort herumgehen und sich anschauen, wie das jetzt dort ausschaut und sich dann anschauen, dass dort ein öffentlicher Platz entsteht und so weiter und so weiter und so weiter. Zurzeit noch sozusagen, weil die Leute sagen, wo steht denn das eigentlich? Wir sind im Dschungel der Juristen gelandet, wo nicht klar ist, welche Art von Umweltverträglichkeitsprüfung in Umsetzung einer EU-Richtlinie schon oder nicht umgesetzt wird. Das ist pending, wie das so schön heißt. Die Stadt hat ihre Rahmenbedingungen geschaffen. Es gibt eine aufrechte Widmung, es gibt aber keine Baubewilligung, weil dazu brauchst du die Umweltverträglichkeitsprüfung. Jetzt kommen wir in diesen rechtlich absurden Bereich des Bauens hinein. Und da entscheiden jetzt Gerichte, ob das gebaut wird oder nicht.
Und wenn man da asiatische Stadtentwickler denen das erzählt, also die wundern sich nur und die staunen sich.
Hongkong ist ein schwerer Vergleich, würde ich sagen.
Ich bin aber auch froh, dass es Diskussionen gibt, ja, und dass es manche Dinge länger dauern. Und ich finde auch Entwickler, die sagen, Hauptsache schnell, 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 das ist nicht die Art, wie eine Stadt entstehen soll. Es soll schon auch eine Diskussion geben.
Noch ein letzter Punkt sozusagen der Hürden und der Schwierigkeiten in der Zeit, das betrifft den Christoph Keuher, der nicht nur in der Politik ist, sondern sogar aus der Grünen Partei ausgetreten ist, wegen einer Auseinandersetzung um Spenden an einen Verein, der eine Schule oder Schulen in Südafrika baut. Und die Spenden sind von Immobilienleuten unter anderem gekommen, wenn ich das richtig verstehe, über die dann der Christoph Keuher auch in seiner Funktion in Wien in Bezug auf irgendwelche Projekte Entscheidungen getroffen hat. Warum war es so schwer, sich zu verteidigen? Warum ist das doch so eine große Geschichte geworden, dass jemand, der mit so glühender Politiker ist wie der Christoph Keuher, dann aus der Politik aussteigen musste? Also nichts gegen Biobäckerei, aber ist doch ein erstaunlicher Bruch. Warum war das so schwer, sich zu verteidigen?
Na, es war gar nicht schwer zu verteidigen, aber sozusagen, wenn du ein riskantes politisches Leben führst, musst riskieren, dass du ein paar Fotzen kriegst. Die habe ich gekriegt, auch weil ich einen Fehler gemacht habe. Das habe ich immer gesagt. Also wenn ich sozusagen mit Eintritt in die Regierung den Obmann des Vereins zurückgelegt hätte, da wäre das alles nicht passiert. Da war ich ein bisschen naiv. Ich freue mich jetzt, dass sozusagen, ich kenne ja die Ermittlungen, die alle gelaufen sind, die zum Ergebnis haben, dass alle Vorwürfe nicht haltbar sind, dass es keinerlei Zusammenhang gibt zwischen meiner Tätigkeit als Politiker und Obmann im Verein. Und wenn man dieser Tage anschaut, welche Vereine alle wofür ein Geld kriegen, ja, während bei uns nachgewiesen 2 Schulen in Townships in Südafrika gemacht wurden und ich eine ehrenamtliche Tätigkeit dort habe, dann habe ich schon das Gefühl, es wird mit nicht zweierlei Maß, sondern völlig unterschiedlichem Maß gemessen. Aber so ist das jetzt einmal. Und dass ich aufgehört habe, hat eher mit meinem Alter zu tun gehabt. Ich bin jetzt 60 und wollte noch einmal in meinem Leben was Neues machen. Sonst wäre ich als Politiker in Pension gegangen. Da hatte ich keine Lust und darum mache ich jetzt was Neues.
Wobei der Vorwurf in der Nähe war, dass sie sich jetzt selbst bereichert hätten. Aber was man schon an der Geschichte, finde ich, auch sieht, dass es, wenn man politische Kontakte hat, bei Förderungen manchmal in Wien leichter läuft. Was ich auch für problematisch halte.
Das
müssen wir sich die Teile
anschauen. Frau Horcic, ich lege es größten Wert darauf, also sozusagen, wenn ich schon die Möglichkeit habe, es wird jetzt seit 3,5 Jahren ermittelt. Akribischst. Ja, das, dafür ist eine auch Staatsanwaltschaft da. Ich kenne natürlich alle Untersuchungen und Befragungen. Kein einziges Indiz ist aufgetaucht, dass das, was Sie jetzt auch wieder salopp unterstellen, verzeihen Sie meine Sensibilität in dem Punkt, ja, naja, der hat sich ja gekriegt und der wird ja schon irgendwas gemacht haben. Nichts davon ist nachgewiesen. Im Gegenteil, ich weiß es ja, weil ich weiß, was ich gemacht habe, und alle im Rathaus wissen auch, wie ich sozusagen Planungspolitik dort, wo ich es zu verantworten habe, gemacht habe. Niemand wurde auch nur irgendwie begünstigt. Das liegt jetzt auch vor. Und darum hoffe ich, dass das bald eingestellt wird.
Aber begünstigt habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass der Verein damals, wir haben es auch im Falter geschrieben, ich kann den Artikel gerne nochmal raussuchen, der ist jetzt irgendwann mal packen. Sie kennen ihn sicher, dass der Verein damals nicht 27 Schlaufen laufen musste, um diese Förderung zu bekommen, die da für eine gute Sache verwendet wurde. Das ist ja nicht der Punkt, den ich kritisiere, sondern dass ich, das hat jetzt auch diese Untersuchungskommission in Wien doch auch gezeigt,
es ist leichter, aber
manchmal ein bisschen leichter haben in der Stadt bei den Förderungen. Und ich würde dass der Stadt auch mehr Transparenz in manchen Bereichen gut tun würde. Sie haben das Wahlrecht reformiert, das war ein harter Kampf, an den kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, das war kurz vor Ende der Periode, der vorigen Periode, 2015, glaube ich, war das. Das ist passiert. Ich denke, es gäbe aber neue Schritte, zum Beispiel dass der Stadtrechnungshof aufgewertet werden könnte und so weiter. Dass
man die der Stadtrechnungshof kann jetzt jede Förderung prüfen. Und jede Förderung muss im Gemeinderat beschlossen werden. Also, ich weiß
aber nicht, die Kriterien sind nicht immer magistratsübergreifend gleich.
Ja, natürlich nicht, weil ich eine Förderung zum Beispiel für die Schuhe nicht vergleichen kann mit einer Sportförderung.
Das meine ich auch nicht. Ich meine, jetzt mal einfach quasi, dass die gleichen Sachen vorgelegt werden im Gemeinderat. Das ist genau das, was bei der Untersuchungskommission rausgekommen ist, dass nicht alle Magistrate dem Gemeinderat das Gleiche vorlegen, dass die Informationen nicht gleich sind.
Das ist auch richtig, weil es gibt die sogenannte Magistratskompetenz, über die ich persönlich sehr froh bin, weil damit können Entscheidungen getroffen werden, die man sich im Rahmen der Verwaltung bewegen. Und das muss nicht immer alles zu einer politischen Entscheidung werden. Weil wenn der Ankauf von einem Müllfahrzeug zum Beispiel Gemeinderatsentscheidung wird, dann sitzen die in Permanenz.
Aber dann beim Müllfahrzeug sind wir einer Meinung, da ist es manchmal nicht.
Machen wir mal einen Schnitt, Eva Grundzeit, wenn wir uns anschauen, diese 10 Jahre Rot-Grün, wie ist die Stadt und auch politisch die Parteien aufgestellt für eine progressive linke Kommunalpolitik in der nächsten Zeit? Wo sind die Defizite, wo sind die Stärken?
Wie ich anfänglich schon gesagt habe, ich glaube, die Rot-Grün hat eben gerade in der ersten Legislaturperiode, daraufhin weist ja auch die Nina in ihrem aktuellen Kommentar hin, sehr, sehr viele gute Akzente gesetzt, muss jetzt aufpassen, dass sie, sollte es wieder zu Rot-Grün kommen, da nicht quasi in einem Status quo verharrt. Es liegt vieles da, es gibt viele gute Ansätze. Ich glaube, dass es entscheidend sein wird, was auch der Stadtrat Hanke vorgeschlagen hat mit einem neuen Beratergremium, wo jetzt einzelne Bereiche herausgenommen werden, wo die Stadt besonders gut ist, wo man eine Art Exzellenzförderung machen will, zum Beispiel bei Smart Cities. Der Stadtrat Hanke hat im Falter-Interview gesagt, es solle nicht mehr darum gehen, mit der Gießkanne zu fördern, sondern gezielt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr richtiger und wichtiger Schritt. Rückblickend gesehen war eine große Frage immer die der Schulden. Also da hat die Opposition immer gesagt, das ist Wien, das nicht mit dem Geld umgehen kann, wo Geld verschleudert wird etc. Ich glaube, dass diese Frage ganz neu interpretiert und betrachtet werden wird jetzt im Zuge der Corona-Krise, wo sich jetzt die Frage stellen wird, inwiefern man Sparen immer gut ist und Schulden machen immer schlecht oder inwiefern man das einer gewissen Investitionstätigkeit gegenüberstellen muss, vor allem in einer derart wachsenden Stadt. Die Stadt ist gut aufgestellt, aber sie darf jetzt nicht sich darauf ausruhen.
Michael Häupl, was ist der Kern einer modernen rot-grünen Stadtpolitik heute nach 10 Jahren in Bezug auf die nächsten 10 Jahre?
Zumindest der Versuch, den man auf kommunaler Ebene unternehmen kann, das ist ja nur ein Stück, nicht das Ganze. Aber den Versuch einer ökosozialen Marktwirtschaft zu etablieren, das glaube ich ist der entscheidende Punkt. Die Marktwirtschaft ist möglicherweise ein ziemlich schlechtes Wirtschaftsmodell, aber ich kenne kein besseres und kein effizienteres. Von alten Vorstellungen, die ich nur in der Studentenzeit auch hatte, habe ich Abschied nehmen müssen, weil sie durch die Geschichte falsifiziert worden sind. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen.
Dann also Staatssozialismus und so weiter hat nicht funktioniert.
Der Sozialismus in einem Land hat schon nicht richtig funktioniert, der Sozialismus in einer Stadt wahrscheinlich noch viel weniger funktioniert. Aber natürlich kann man eine ganze Menge machen, die auf diese Eingrenzung einer Marktwirtschaft durch soziale Parameter und durch ökologische Parameter hinarbeiten kann. Wenn wir in der Stadt zum Beispiel 62% aller Einwohner im geförderten Wohnbau wohnen haben, jetzt real wohnen haben, dann gibt es das nirgendwo auf der Welt. Das ist gar keine Frage. Was ich vorhin erwähnt habe, etwa mit der Umdrehung des Model Splits in diesen 20 Jahren, das gibt es auch nirgendwo. Also es sind schon hier Pflöcke eingeschlagen worden, von denen ich sehr viel halte. Was mir persönlich natürlich ein Anliegen ist, das muss ich jetzt auch noch unterbringen, das ist eine aus Wien auch eine Stadt der Kultur, das ist es sowieso, eine Stadt des Wissens zu machen. Unumkehrbar. Also ich engagiere mich in dem Bereich selbstverständlich nur weiter mit der vollen Überzeugung dessen, dass ohne entsprechende Förderung von Wissenschaft und Forschung wir an dem Wohlstandsentwicklung in Europa nicht teilhaben können. Und das ist ein weiterer großer Punkt. Bildung, Wissenschaft, Forschung.
Diese statt das Wissen konkret, also was wäre dann in den nächsten, wenn man sagt, 10 Jahre, 15 Jahre, was müsste sich
dazu tun? Jetzt da zum Beispiel das, was in guter Kooperation mit den Bundesforschungsförderungseinrichtungen, diesen zwei großen Gesellschaften, der WWTF auch macht, der zwar klein ist, aber ein großes Ansehen und man hat und eine große Anerkennung auch durch seine Praxis findet. Das sind immerhin auch 150 Millionen gewesen in diesen 15 Jahren, die jetzt dieser Fonds existiert. Da nach dem Exzellenzprinzip, aber sehr gezielt in die Richtung hin, von der Themenauswahl her, aber natürlich auch vom Nutzen für die Stadt, vom Nutzen für die Bewohner der Stadt, das zu machen. Jetzt in der Corona-Krise zum Beispiel haben wir innerhalb von einer Woche 15 Projekte aufgesetzt mit Sozialwissenschaftlern, Kulturwissenschaftlern, Naturwissenschaftlern, Medizinern, die insbesondere den Zusammenhang zwischen der Pandemie und der Gesellschaft in der Stadt auch untersucht haben. Also jetzt nicht in eine medizinische Forschung gehen, da passiert eh sehr viel. Nicht die hundertste Suche nach einem Impfstoff, da ist unser Freund Benninger ohnehin ein Genie in die Richtung hin, sondern sich mit dem Thema zu beschäftigen, was löst zum Beispiel Einsamkeit aus, Vereinsamung aus, oder was die kurzfristige Außerkraftsetzung bestimmter Grundrechte, das war es ja zweifelsohne, ja, Betonung liegt auf kurzfristig. Ja. Was löst das letztendlich aus? Wie kann man verhindern, dass ein dauerhafter Schaden für die Demokratie entsteht? Also mit all diesen Dingen, mit all diesen Projekten, mit diesen Fragestellungen beschäftigen sich diese Projekte. Also da haben wir Instrumente letztendlich auch geschaffen, die, so nehme ich mal an, die Entwicklung, mit der wir bei weitem nicht am Ende stehen, aber sie macht es unumkehrbar. Und das ist auch eine gute Voraussetzung für eine evidenzbasierte Politik. Denn das war schon etwas, was mir immer vorgeschwärmt hat. Ich weiß schon, dass man mit dem Bauch auch Politik machen muss, mit dem Gefühl, aber nur...
Ich meine, unumkehrbar, also etwas hat man ja in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren festgestellt, dass das möglicherweise nicht unumkehrbar ist. Das ist die europäische Integration und Europa. Wir haben einen Bundeskanzler Kurz, der oft eigentlich also mehr gegen Europa stichelt, Stimmung macht, als sich da als Teil eines integrierten Europas zu verstehen. Was kann da eine Stadt gegenhalten, gegen diese Tendenz, Europa klein zu machen, niederzumachen, jeder soll eigentlich selber tun, was er will, also die Tendenz in Richtung Renationalisierung?
Also ich fürchte das auch, ja, sag ich auch gleich dazu. Aber ich kann nur sagen, was ich gemacht habe. Nicht zuletzt auch mit meinem Engagement im Europäischen Städtebund. Ich war immerhin 6 Jahre dort europäischer Präsident. Da waren Fragen zum Beispiel wie der Konvent zur Schaffung einer europäischen Verfassung, aus dem dann später die Verträge von Lissabon entstanden sind. Das klingt alles total abstrakt, ist aber wahnsinnig bevölkerungsnahe im Grunde genommen. Die Subsidiarität ist ein ganz wichtiger Prozess, dass die Dinge, die in einer Stadt zu entscheiden sind, auch von der Stadt entschieden werden und nicht von Europa. Und Europa kümmert sich um die tatsächlich großen Dinge. Also würde ich mir zum Beispiel für sehr gut halten, wenn sich Europa um die Frage einer europäischen Steuerpolitik kümmern wird, im Sinne von Steuern, gerade auch im ökologischen ökologischer Hinsicht, wenn man ein Steuersystem neu aufbaut, kann man ökologische Fragen, das, was bei uns heute jetzt läuft, unter ökologischer Steuerreform, natürlich von vornherein sehr viel besser entsprechend aufsetzen. Und sie nicht um die vielen Kleinigkeiten kümmert, die heute Europa da auch hat, aber um das ist es in erster Linie gegangen.
Darf ich vielleicht kurz noch ergänzen, zwei Dinge, also aus der kommunalen Ebene. Was in den letzten 10 Jahren gelungen ist, eine weitere Ebene der europäischen Integration anzusprechen, das ist die Vernetzung der Städte. Da gibt es sehr, ich will gar nicht alle aufzählen, wo Wien jetzt beigetreten ist und speziell im Bereich Energie, Dekarbonisierung, Städtenetzwerke beitritt, wo Städte voneinander lernen sollen. Ich glaube, dass überhaupt in der europäischen Integration Städte viel eher Lösungen präsentieren können und für pragmatische herangehen, von der Integration bis zur Ökologie, da sind wir bei einigen. Und dann eine kleine Sache, die auch Kalkmade-Wiesen war, die in sehr guter Kooperation zwischen Rot und Grün und das hat der Herr Bürgermeister massiv eingebracht, dass es gelungen ist, die CEU aus Budapest, das war nicht Gmadi Wiese, die automatisch,
Universität
genau,
aus
die Zentral, die aus Budapest wurde, leider vertrieben wurde, dass die nach Wien, kann mich an die Besichtigung erinnern, die beim Steinhof, wo die sehr skeptisch waren, warum es nach Wien kommen soll und wo es auch mit Charme, mit Überredungskunst, mit Angeboten gelungen ist, eine neue, tolle Universität mit allein 800 Lehrenden nach Wien zu bringen. Also wenn eine Stadt was machen soll, dann soll es Universitäten und Forschungseinrichtungen ansiedeln. Dann kommen interessante Leute, die interessant, die Stadt interessant machen. Also das würde ich bei den 5 wichtigsten Dingen, die eine Stadt macht, ganz oben hingehen. Und das Zweite, und insofern glaube ich, braucht Rot-Grün nichts Neues zu finden, die Erkenntnis und die Bereitschaft, die Klimafrage ernst zu nehmen, ist heute, 2020, signifikant mehr verbreitet als vor 10 Jahren. Da haben wir uns gesagt, Jesus Maria, kann man einen Journalisten fragen, jetzt kommt schon wieder mit dem Klima daher. Na, glaubt, das ist ja euer Hut, müsst ihr euch was Neues einfallen lassen, das sagt heute keiner mehr. Und umzusetzen, dass wir bis 2040 wirklich alle fossilen Energieträger substituiert haben, das ist ein Rieseninvestitionsprogramm, wo man jetzt Schritte setzen kann, das würde jetzt so lang dauern, wo wir einige schon gesetzt haben mit der Energieraumplanung, wo wir allein nächste Woche wieder das im Gemeinderat beschlossen. Das ist ein riesen unterschätztes Thema und auch ein Forschung- und Investitionsprojekt.
Darf ich eine Frage stellen an Sie beide? Inwiefern liegt denn die Zukunft in den Städten? Das ist diese Theorie, dass man sagt, es geht weniger um den Nationalstaat, also es geht um den Zusammenschluss von großen Metropolen. Jetzt auf europäischer Ebene wäre da Wien sicher einzuberechnen, dass man sagt, wir nehmen Anleihen an den Ideen von einer Anne Hidalgo in Paris, die sagt, 70% der Parkplätze weg, alles, was ich brauche, soll innerhalb von 15 Minuten erreichbar sein in einer Stadt. Man stärkt die liberalen Städte in Osteuropa, Bratislava, Prag, Budapest, und die liberalen Bürgermeister, die dort sich versuchen gegen die autokratischen, Warschau war der vierte, Budapest, Bratislava, Prag und Warschau, wo sich die liberalen Bürgermeister versuchen, gegen autokratische Tendenzen in ihren Ländern zu stellen. Inwiefern oder worin liegt eigentlich die Macht einer Stadt?
Ja, genau, dann im europäischen genau darin. Kontext? Also ich glaube, es werden sich die Nationalstaaten nicht auflösen. Die haben ihre Berechtigung, aber die Präsenz, den Druck und zu zeigen, dass es möglich ist, weil umgesetzt werden muss es sehr konkret. Es muss was gebaut werden, es muss Integration gemacht werden. Das passiert in den Städten. Und ich glaube, dass sowohl auf der europäischen Ebene, aber auch im Gefühl der Leute, wir haben wahnsinnig viel, wir Wienerinnen und Wiener mit London, mit Paris, mit Warschau, mit Budapest zu tun, kennen das. Und die Fragen sind die gleichen. Und wenn wir erst so viel über Integration geredet haben, glaube ich, dass gerade Städte hervorragend geeignet sind, zu zeigen, wie es geht und pragmatischer sind als oft sehr bornierte Regierungschefs, ich spare mir jetzt Namen zu nennen.
Naja, es hängt schon ein bisschen zusammen. Man sieht ja den, wenn man so will, auch politischen Erfolg. Gerade in den größeren Städten hat man meistens Bürgermeister heute in Europa, die anders ticken als die jeweiligen Bundesregierungen, wenn man so sagen will. Ungarn, Polen, ja, auch England, ja, beispielsweise. Gibt's ja ganz eine Menge. Und das ist, da geht's schon auch darum, ohne in der Geschichte, in der Wiener Geschichte zu kramen, aber da kann man in diesen Städten, die natürlich Experimentierfelder für eine künftige Gesellschaft sind, zeigen, wie es anders geht, als wie das, was eine Bundesregierung macht. Und deshalb habe ich mich gerade in der schwarz-blauen Zeit immer sehr bemüht, eine Antithese in der Stadtpolitik gegenüber einer schwarz-blauen Regierung zu schaffen. Nicht nur, was die Frage der Integration betrifft, auch was die Frage betrifft der Bildung, des Zugangs zu Wissenschaft und Forschung, Geschlechtergerechtigkeit und viele andere Dinge. Und ja, da lässt sich eine ganze Menge, da bin ich auch ganz beim Christoph, lässt sich eine ganze Menge auch darstellen. Und die Leute brauchen was Angreifbares, etwas sinnlich Erfahrbares.
Wir können die aktuelle österreichische Innenpolitik nicht ganz auslassen, aber wir können es kurz halten. Michael Häupl, wie sehr hat Sie die ganze Ibiza-Geschichte überrascht? Sie kennen ja die Akteure gut, den Herrn Gudenus, den Herrn Strache und so weiter und so fort. Wie sehr hat Sie das überrascht, was da alles rausgekommen ist?
Ich war gerade bei einer Veranstaltung in der Wiener Innenstadt gemeinsam mit dem amtierenden Bürgermeister von Wien und während einer der unzähligen Redner dort uns was erzählt hat, hat mir der Bürgermeister plötzlich sein Handy rübergegeben. Ne? Und da habe ich das erste Mal das Ibiza-Video gesehen. Und ich war eigentlich überzeugt, dass nach der langen Zeit, 30 Jahre in der Wiener Stadtregierung, mich nichts mehr überraschen kann. Und meine erste Reaktion war, das ist ein Fake, das gibt's nicht. So können nicht einmal die zwei sein. Das gibt es nicht. Ne? Also gut, in der Zwischenzeit wurde ich gerne Schlechterem belehrt. Ich halte es unfassbar, dass man pausenlos darüber diskutiert, wer dieses Video hergestellt hat oder Ähnliches, statt dass man über das diskutiert, was hat denn der dort gesagt, was haben denn die zwei dort gesagt? Das ist ja doch vollkommen irre. Jetzt machen wir zur Kronenzeitung stehen, wie man will, aber das Verkauf einer Zeitung kann den Eiffelturm auch gleich verkaufen, der gehört mir auch nicht. Ich meine, es ist ja absurd, was dort erzählt wurde. Es ist eine völlige Missachtung dessen, was gesellschaftliche Werte heute in dem Land sind oder sein sollen. Ich sage, sind. Ne? Ich war fassungslos. Noch fassungsloser bin ich darüber, dass er offensichtlich dieses Ibiza-Video weitaus weniger verändert, als man glaubt.
Aber ich schaue mal an, wo die FPÖ bei den letzten Wahlen war in Wien. Da haben sie über 30% und wo sie heute sind und wo sie sein werden. Also die Stärke und die offensichtliche Stärke des Rechtspopulismus hat in Österreich massiv gelitten, auch dank des Ibiza-Videos. Und ich glaube, das ist schon sehr vielen klar geworden. Ich muss mir die Umfragen anschauen, die grundeln jetzt bei 10%
auf Bundesebene.
Das ist jetzt einmal nachhaltig.
Ja, aber wenn man jetzt sagt, es geht weiter mit Arbeitslosigkeit.
Also es hat schon was geändert.
Vielleicht hängt das mit den 10 Jahren Altersunterschied zusammen. Aber ich bin da eine Spur weniger optimistisch, weil ich habe einen Niedergang der FPÖ schon einmal erlebt, eine Spaltung der FPÖ schon einmal erlebt. Und nachher habe ich es wieder in Wien gehabt bei über 30%. Also,
eine neue Führungsfigur müsste irgendwie kommen.
Aber es ändert doch nicht wieder die FPÖ groß. Also noch einmal, langfristig kann schon sein. Ja, aber jetzt, weil du nur gesagt hast, es hat eine Wirkung gehabt, das hatte ordentlich Overdraht. Und worüber wir auch sprechen heute, ist nicht mehr, das war schon ein Albdruck, unausgesetzt, hat jeder überlegt, na was, das nach Journalisten geschrieben, das nutzt nur der FPÖ, das ist jetzt weg. Und freuen wir uns einmal. So, der eine kommt vielleicht eine, der andere hat 7%. Na, freuen wir uns, wo sie jetzt einmal sind. Was in 20 Jahren ist.
Ich bin ja der Letzte, der die FPÖ groß reden will. Im Gegenteil, so klein als möglich will sie reden. Und jetzt haben die miteinander vielleicht 12%. Okay, das wird bei den Wahlen im Herbst so sein.
Auch in doch super.
Das Problem ist nur, ich habe vielleicht jetzt eine Spur mehr Zeit, mich in Wirtshäuser jetzt wieder bei der Pudel fuhren. Das war über geraume Zeit ja nicht möglich, aber jetzt wieder fahren, mich mit den Leuten zu unterhalten. Und da gibt es viele, die werden nicht hingehen zur Wahl. Und nicht FPÖ wählen, also sie gehen wählen niemand, sie gehen gar nicht hin. Aber die ändern ihre Meinung nicht. Und das ist ein bisschen das Problem. Und ich denke, was ich meine dazu ist, man muss jetzt alle aufrechten Demokraten in dem Land auffordern, sich das nicht gefallen zu lassen. Und zwar egal, ob in einem Familienkreis, in betrunkener Runde irgendwelche Faschismen diskutiert werden, an der Pudel von den Wirtshäusern, am heiligen Tisch, wo immer. Nicht sich hinsetzen und mit dem Handy spülen, sondern mit den Leuten reden, mit den Leuten diskutieren, angehen, anargumentieren gegen diese, ich sag's jetzt ganz offen, auch faschistoiden Grundtendenzen,
die da sind. Ich würde sagen, haben das die anderen Parteien in den vergangenen 10, 15 Jahren zu wenig gemacht? Hat man sich zu wenig...
Ja, wahrscheinlich ja, weil sonst wäre das 2015 nicht so geworden, wie es geworden ist. Ich meine, jetzt mache ich mir da ja weniger Vorwürfe, weil wir einigermaßen haben wir den Wahljahr gehalten da dagegen. Ne? Die ÖVP hat die Rechnung bezahlen müssen, dass sie sich nicht klar positioniert hat gegen den Rechtsextremismus in unserem Land. Oder nicht klar genug. Ne?
In Wien meinen Sie?
Ja, in Wien meine ich. Mit 9%
für die ÖVP. Nein,
es war dann schon später wieder anders, wo das nicht mehr in dem Sinn jetzt das große Thema geworden ist. Und auch Ibiza natürlich, das ist schon richtig. War ja es nicht einmal für einen Kurz möglich, auch nur darüber nachzudenken, dass er noch einmal mit der FPÖ eine Koalition dazu eingeht. Aber wie dem auch immer sei, ich fast das Jahr, meine Analyse läuft ja am Ende darauf hinaus, dass ich eigentlich alle Demokraten auffordere, sie nicht zu verstecken, sondern anzutreten, aufzutreten gegen das.
Das war der Falter-Talk über 10 Jahre Rot-Grün in Wien, was das bedeutet und was das als Ausgangspunkt für die nächsten 10 Jahre bedeuten kann. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier im Sitzungszimmer des Falter, der Falter-Redaktion, vor allem Altbürgermeister Michael Häupl und Christoph Chorherr und den Kolleginnen von der Falter-Redaktion. Wenn Sie nächsten Entwicklungen in der Stadt, im Land, im Detail folgen wollen, dann gibt es nur einen Tipp, ein Falter-Abo. Da gibt es die Analysen der Expertinnen und Experten jede Woche. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falter-Radio. Den Podcast mit Raimund Löw.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.